Jetzt gehe ich volles Risiko mit einer zweiten Geschichte, die ihr bestimmt kennt. Es ist eine Geschichte die besonders in zwei Kontexte gelesen wird oder darüber gepredigt wird. Und diese Geschichte wird gelesen, wenn in der Gemeinde eine Taufe stattfindet. Ja, bei einer Taufe, normalerweise, also ich habe an vielen Taufen teilgenommen und ich könnte sagen, so 60-70% der Themen waren diese Geschichte. Und es hat einen Grund. Denn diese Geschichte endet mit einer Taufe. Und selten habe ich diese Geschichte gehört, wenn es darum geht, das Thema Prophetie zu behandeln. Der Mensch, um den es geht in dieser Geschichte, die Hauptfigur dieser Geschichte, liest ein prophetisches Wort. Ein prophetisches Wort, das diese Person auf den ersten Blick gar nicht versteht. Ich bin mir sicher, ihr habt es schon erraten, es geht um die Geschichte um den äthiopischen Kämmerer oder Finanzminister. Und diese Geschichte finden wir in Apostelgeschichte Kapitel 8. Ich möchte euch einladen, diese Erzählung, diesen Bericht, diese Geschichte mit mir gemeinsam zu lesen. Im Buch der Apostelgeschichte Kapitel 8. Und da lesen wir diese Erzählung ab Vers 26. Ich habe bewusst heute die neue Genfer Übersetzung mitgenommen, Apostelgeschichte 8, Vers 26. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag: Mache dich auf dem Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Und schon bis hier hätten wir ein Thema für eine Predigt, nicht wahr? So, Philippus, der gar nicht fragt, ist euch aufgefallen? Also ich hätte bestimmt einen Fragenkatalog gehabt. Okay, Frage Nummer 1, wie lange bin ich unterwegs? Muss ich Proviant mitnehmen? Was werde ich da erleben? Ist das gefährlich? Wann komme ich zurück? Was werde ich da erleben? Philippus steht auf und geht. Aber nicht darum sollte es heute in der Predigt gehen. Philippus machte sich auf den Weg und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren. Ihr dachtet, welche Übersetzung ihr dabei habt, steht da noch ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las dieses prophetische Wort im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus: Geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? Fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Erwiderte der Mann und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete: Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seine Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können. Und diesen Vers möchte ich nochmal lesen. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus. Bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm, von dieser Schriftstelle ausgehend, ja, im Buch des Propheten Jesaja, das Evangelium von Jesus. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an eine Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Wie ich gesagt habe, das ist eine bekannte Geschichte, ein bekannter Bericht, aber eigentlich geht es mir mit allen Berichten aus der Bibel so, dass wenn ich sie erneut lese, entdecke ich jedes Mal was Neues in der Geschichte, nicht wahr? Es ist eine neue Perspektive, einen neuen Zugang. Und ich würde euch einladen, auch heute diese Geschichte vielleicht so mit einem existenziellen, mit einem grundsätzlichen Zugang zu begegnen oder anzugehen. Wir haben hier einen äthiopischen Kämmerer. Wir haben eine Kategorie von Menschen, ein Kämmerer, ein Finanzminister, ein Schatzmeister. Und wir brauchen diese Kategorien auch heute in der Gesellschaft, nicht wahr? Wir brauchen die beruflichen Kategorien zum Beispiel. Ja, oder für die unterschiedlichen Zählen der Gesellschaft brauchen wir Kategorien und sie helfen uns. Aber manchmal schließen Kategorien auch aus, nicht wahr? Aber hinter dieser Kategorie möchte ich euch einladen, hinzublicken. Hinter dem Finanzminister, wer war der Mann hinter dem Titel, hinter der Kategorie? Wer war er? Welche Gedanken hatte er? Welche Sorgen? Welche Wünsche? Welche Ängste? Welche Beschäftigungen? Aber darüber wird uns nicht berichtet. Und wir können einfach versuchen zu rekonstruieren. Und es sind immer die Kinder, nicht wahr, so die einfachsten Fragen an den Text stellen. Auch in einer Geschichte, wenn man eine Geschichte den Kindern erklärt oder erzählt, kommen immer so diese einfachen Fragen, auf die man auf den ersten Blick keine Antwort hat. So, die Frage nach dem Namen. Papa, wie hieß dieser Mann? Fragte mich meine Tochter vor einiger Zeit, als ich die Geschichte ihnen erzählte. Das steht in der Schrift gar nicht, wie der Mann hieß. Und ich glaube, dass der Autor sich bewusst dazu entschieden hat, den Namen dieses Mannes nicht zu erwähnen. Wie war dieser Mann? War das ein guter Mensch? Wissen wir nicht. Warum geht er nach Jerusalem? Hat er vielleicht von dem jüdischen Bildungssystem gehört? Er wollte sich informieren? Er wollte was mitnehmen nach Äthiopien wieder? Hat er vielleicht den Tempel sehen wollen? Jeder wollte zum Tempel. Das war ein Weltwunder des Orients. Wenn man in den Tempel mal hineingeschafft hat, wir finden eine Geschichte von Jesus, einen Bericht von Jesus, der mit den Eltern zum Tempel geht, einmal im Jahr. Wissen wir nicht. Hat er vielleicht von den drei Weisen aus dem Morgenland gehört, dass in Jerusalem was passiert ist, was geschehen ist? Der Bericht sagt uns einfach trocken, er kam nach Jerusalem, um den Gott Israels anzubeten. Und wir finden nicht mal im Bericht die Antwort auf die Frage, hat er in Jerusalem gebetet? Hat der Äthiopier den Gott Israels im Tempel gebetet? Oder angebetet? Und ich würde sagen, nein, hat er nicht gemacht. Aber der Bericht schweigt. Zu dieser Frage kommen wir nochmal. Was sucht ein Finanzminister auf einer Wüstenstraße? Auch das ist eine berechtigte Frage. Und wir wissen von Flavius Josephus, dass der Weg Richtung Süden eine lange Strecke, ein gutes Stück erstmal Richtung Westen ging. Flavius Josephus beschreibt eine vielleicht sogar gepflasterte Straße gebaut von den Römern. Aber dieser Mann, dieser Finanzminister, entscheidet sich nicht, die befahrene Straße, die bekannte Straße zu nehmen, sondern so wie der Engel dem Philippus sagt, geh auf die Wüstenstraße, denn der Äthiopier, der Finanzminister, befindet sich auf einer Wüstenstraße. Und das passt nicht zusammen. Eine offizielle Person, eine Person mit so einem riesen Einfluss am Hof, diese Königin die auch nicht namentlich übrigens erwähnt wird, nur mit dem Titel Kandake, der dort gedient hat. Wer war dieser Mann? Warum entscheidet er sich, der Finanzminister, auf eine Wüstenstraße zu gehen? Hat es vielleicht damit zu tun, oder mit dem, was er in Jerusalem erlebt hat? Aber wir wissen das nicht. Und ich mag mir vorstellen, dass er gut empfangen ist. Als ich zu euch kam nach Lai, ich bin gut empfangen worden. Freundlich empfangen worden. Und ich mag mir vorstellen, dass er zum Tempel kommt, nach Jerusalem kommt. Und alle wissen, da kommt der Finanzminister von Äthiopien. Er kommt nach Äthiopien, er kommt nach Jerusalem zu uns. Den roten Teppich ausrollen. Er soll mit Ehre empfangen werden. Das mag ich mir vorstellen, aber ich fürchte, dass das nicht so geschehen ist. War er derjenige, der sich entschieden hat, nach Jerusalem zu kommen? Oder war vielleicht sogar die Königin, die ihn beauftragt hat? Denn man kann nicht einfach so als Beamter des Königreiches, der Königin, einfach nach Jerusalem reisen. Wir überlesen schnell Details in den biblischen Berichten. Aber heutzutage mit ganz einfachen Mitteln, mit einem Smartphone, aber auch mit einer Landkarte, würden wir feststellen, dass von Äthiopien, von Addis Abeba nach Jerusalem, je nachdem welche Strecke man nimmt, die kürzeste Strecke ist um die 4000 Kilometer. Und das ist die Strecke durch die Wüste. 4000 Kilometer, wofür? Nicht mit dem Flieger? Nicht mit dem Zug? Nicht mit dem Auto? In einer Kutsche, wahrscheinlich von Pferden, Maultieren oder Kamelen gezogen. 4000 Kilometer. Ich hatte vor einiger Zeit jemanden gefragt, der Pferde züchtet. Ich habe ihn gefragt, ja, sag mal, was schafft so ein Pferd am Tag? Welche Strecke? Und er sagte, ja, kann man nicht so sagen, nicht so genau sagen. Wenn die Strecke so kurz ist, ein Pferd schafft so bis 60 Kilometer, schafft er am Tag. Aber wenn das Tier, wenn das Pferd über Tausenden, Hunderten, Tausenden von Kilometern dann laufen soll, mehr als 35, 40 Kilometer am Tag, ist genug. Und wenn dieser Mann 40 Kilometer am Tag gemacht hat, hat mindestens 4 Monate Zeit gebraucht für eine einzige Strecke, ohne Pause. 4 Monate, wofür? Hat er sich gelohnt? Hat er in Jerusalem das gefunden, wonach er gesucht hat? 4 Monate hin, 4 Monate zurück. Er befindet sich auf der Rückreise. Er befindet sich auf der Rückreise und der Bericht schweigt zu dem, was in Jerusalem geschehen ist. Beim Betrachten dieses Berichtes, auch wenn man darüber nachdenkt, über diese Königin Kandake, fällt auf, dass vor etwa 1000 Jahre vor diesem Bericht, in der Zeit Salomo, eine andere Wiederkönigin aus dem gleichen Gebiet von Äthiopien und Jemen nach Jerusalem, sich auf den Weg nach Jerusalem macht. Und diese Königin kommt nach Jerusalem und sie möchte den Salomon treffen. Sie möchte ihn kennenlernen. Sie kommt nach Jerusalem und beobachtet alles, was im Königreich passiert. Und sie stellt dem Salomon Fragen und sie ist einfach fasziniert von dem, was sie in Jerusalem findet. Und ich möchte einfach einen Vers lesen im 1. Könige Kapitel 10, wo dieser Bericht geschrieben steht. Die Königin von Saba, als sie den Salomon besucht, kommt und im Vers 9 des Kapitel 10 sagt sie, gepriesen sei der Herr, dein Gott, der Gefallen an dir gehabt hat, so dass er dich auf den Thron Israels setzte, weil der Herr Israel auf ewig liebt. Deshalb hat er dich zum König eingesetzt, damit du Recht und Gerechtigkeit übst. Eine heidnische Königin kommt nach Jerusalem und sie lobt und preist den Gott Israels. War es vielleicht diese Königin, die einfach das Denken, die Werte, die Religion des Volkes Israels nach Äthiopien mitgenommen hat? Und vielleicht 1000 Jahre später immer eine Königin zur Macht, scheint eine Dynastie von Königinnen hier zu sein. Immer noch ein Bewusstsein für das, was aus Israel kommt, für das, was aus dem Tempel kommt, besteht, wissen wir nicht. Tatsache ist, dass es diese Königin gegeben hat. Ja. Lange Zeit waren Skeptiker, Zweifler davon nicht überzeugt, dass es überhaupt eine Königin gegeben hat. Sie haben behauptet, diese Königin von Saba ist eine Erfindung, bis vor etwa 4 Jahrzehnten Ausgrabungen der Uni Hamburg bewiesen haben, dass auf dem heutigen Gebiet von Äthiopien und Jemen tatsächlich etwa 1000 vor Christus in der Zeit Salomon ein Königreich gegeben hat. Auch im Koran wird diese Königin erwähnt unter dem Namen Makeda. Diese Königin, die übrigens auch von Jesus im Matthäus-Evangelium erwähnt wird, nicht wahr? Er sagt, eine Königin kam aus dem Süden, um das zu sehen. Jesus wusste, dass diese Königin diese Strecke von mehr als 4000 Kilometer von Äthiopien nach Jerusalem gemacht hat. Um das zu sehen, was ihr hier schon habt, sagte Jesus, sprach er zu den Pharisäern, zu den Menschen im Volk Israel. Und hier ist jemand, und zwar Jesus Christus, der größer ist als Salomon, und ihr nehmt das nicht wahr. Diese Königin, sagt Jesus, der Messias, wird über euch richten. Zurück zur Geschichte im Apostelgeschichte, Kapitel 8. Vier Monate hin und er hat noch einen langen Weg vor sich, von etwa 4 Monaten zurück. Und alles, was er hat, ist diese Schriftrolle aus dem Buch des Propheten Jesaja. Und er liest, und ich habe das extra betont, er liest und er versteht nicht, was in dieser Geschichte steht. Und es ging nicht um die Sprache, denn er war ein gebildeter Mann. Er konnte wahrscheinlich Griechisch oder Aramäisch lesen, verstehen. Er liest aber, er versteht den Inhalt nicht und er kämpft mit dem Text. Denn auf seinen Schultern liegt eine schwere Last. Nach Äthiopien, zu seinem Volk zurückzukehren, ohne eine gute Nachricht aus Israel, aus Jerusalem mitzubringen. Ich hatte versprochen, dass wir zu der Frage zurückkehren, was ist in Jerusalem passiert? Und ich hatte behauptet, dass der Mann nicht im Tempel, nicht in Jerusalem, den Gott Israels angebeten hat. Und wir wissen das aus unterschiedlichen Versen aus dem Alten Testament, dass Menschen wie er nicht in den Tempel durften. Wir wissen zum Beispiel aus 5. Mose, Kapitel 23, ab Vers 2, dort steht geschrieben, welche Menschen nicht in den Tempel durften, welche Kategorien aus dem Tempel ausgeschlossen waren. Wir haben keine Zeit, jetzt auch diesen Abschnitt zu lesen. Wir können das auch zu Hause tun. 5. Mose, Kapitel 23 unter anderem. Wir wissen, dass Verschnittene, so werden sie dort benannt, nicht Zugang zum Tempel hatten. Es waren vor allem 2 Kategorien von Menschen, die nicht zum Tempel durften. Und das waren die Verschnittenen, die Eunuchen und die Fremden, die Ausländer. Und ich möchte gar nicht in Frage stellen, ob diese Verse im Alten Testament ihre Wichtigkeit und Richtigkeit haben. Ich denke schon, dass sie ihre Richtigkeit haben. Natürlich kann man sich die Frage stellen, sind sie noch gültig in der Zeit nach Jesus, in der Zeit des äthiopischen Kämmerers? Und ich würde sagen, ja, denn in Apostelgeschichte im gleichen Buch, ab Vers 21, wird von Paulus berichtet, der, was hat er gemacht? Er wollte Griechen zum Tempel, in den Tempel bringen. Und die Pharisäer haben gesagt, er hat den Tempel verunreinigt. Paulus muss sterben. Also diese Regeln und Gesetze waren immer noch gültig, auch in der Zeit des äthiopischen Kämmerers. Und dann bleibt die Frage, wo hat dieser Mann den Gott Israels angebetet? War diese Erfahrung schmerzhaft für ihn? Mindestens 4 Monate voller Hoffnung. Ich komme nach Jerusalem. Endlich die Chance, den Gott, den wahren Gott, den Schöpfer, der Israeliten anzubeten. Und dann hat er nicht mal Zugang zum Tempel. Und das für jemanden, der gewöhnt ist, dass die Menschen sich beugen vor ihm, wenn er vorbeigeht. Denn er war ein Finanzminister. Für jemanden, der gewohnt war, dass man ihm Ehre gibt, dass man ihn respektiert. Der gewöhnt war, dass er Zugang überall hat. Und da kommt er nach Jerusalem und er hat keinen Zugang zum Tempel. Hat die Entscheidung, den Weg durch die Wüste zu nehmen mit dem, was in Jerusalem passiert ist? Wurde er ausgelacht? Der Narr aus Äthiopien, 4000 Kilometer, und er hat gedacht, er kommt zum Tempel. Und jetzt muss er noch ein halbes Jahr nochmal zurückreisen. Vielleicht der Grund für die Entscheidung, kutsche einfach durch die Wüste. Ich möchte nicht, dass ich ausgelacht werde. Lass mich allein mit meinem Schmerz in der Wüste. War er derjenige, der entschieden hat, als Eunuch zu leben? Und wir wissen aus der Geschichte, dass Eunuchen schon in unterschiedlichen Kulturen, Kultus der Kibele zum Beispiel in Kleinasien und dann später im ganzen Römischen Reich, verehrt wurden. Die wurden angebetet, so wie Götter, respektiert. Heutzutage haben wir den Kultus von Hira in Indien, nicht wahr? Von einigen verehrt, von anderen verfolgt und missbraucht. Aber in der Zeit als Eunuch zu leben, das war eine Ehre. Es hatte natürlich einen Haken. Und dieser Haken war ziemlich schwer und groß. Als Eunuch am Hof der Königin musstest du deinen Namen aufgeben. Und das ist nicht einfach, das war nicht einfach. Wir wissen auch aus der biblischen Geschichte, aber in dem ganzen Orient, der Name war zentral. An unterschiedlichen Stellen im Alten Testament verspricht Gott dem Abraham zum Beispiel, Isaac und Jakob, ich werde euch ein großes Geschlecht, einen großen Namen machen. Der Name war unglaublich zentral. Und es war wichtig, dass Jungen in den Familien geboren werden. Warum? Damit der Name weitergegeben wird. Aber als Eunuch, als Verschnittene, auch das Wort irgendwie, als Kastrierte, das ist unangenehm. Das wollen wir gar nicht aussprechen. Wir wollen uns das gar nicht vorstellen. Er musste darauf verzichten. Und ich frage mich, kommt irgendwann die Frage, der Gedanke, hat es sich gelohnt, den Namen aufzugeben? Name für die Ehre. Name für den Ruhm. Und er liest im Buch des Propheten Jesaja. Und er liest ein Kapitel, das übrigens auch besonders unter den Juden sehr umstritten ist. Im Kapitel 53 in Jesaja berichtet Jesaja, wir werden auch dieses Kapitel heute nicht lesen können, bitte macht das zu Hause, wenn ihr mögt, oder vielleicht kennt ihr dieses Kapitel schon auswendig, da berichtet Jesaja von einem Menschen, der verachtet ist. Da berichtet Jesaja von einem Menschen, der verlassen ist. Von einem Mann der Schmerzen. Oder in einer anderen Übersetzung, ein anderer Ausdruck, mit dem Schmerzen, mit dem Leiden vertraut. Das sind so schwere, so starke Ausdrücke, nicht wahr? Man kennt diese Ausdrücke, mit den Waffen vertraut, nicht wahr? Mit dem Kampf vertraut. Jemand, der sich gut auskennt. Und Jesaja verwendet diesen Begriff für einen Menschen in Bezug auf Leiden. Jemand, der mit Leiden vertraut ist. Ein Mann, der keine Pracht hatte, der misshandelt wurde, der zerschlagen wurde, durchbohrt. Und das Wichtigste wahrscheinlich für den Mann, ohne Nachkommen. Denn Jesaja schreibt und er stellt die Frage, wer wird über sein Nachkommen berichten können? Keiner, denn er wird kein Nachkommen haben. Sein Name wird gelöscht. Und man versteht, warum der Mann, der äthiopische Kämmerer, diesen Bericht verstehen möchte. Er möchte ihn durchdringen. Denn uns geht es genauso, nicht wahr? Alles, was mit uns zu tun hat, spricht uns an. Es ist eine Sache, durch die Stadt zu gehen und ein Plakat mit einem Auto zu sehen, drauf zu sehen. Und es ist eine ganz, ganz andere Sache, wenn auf dem Plakat das eigene Auto steht und die Kennzeichen. Schatz, hast du das gesehen? Da ist unser Auto. Alles, was mit uns eine Verbindung hat, zieht unsere Aufmerksamkeit. Die Landschaft, die hier von Jesaja beschrieben wird, ist eine Wüstenlandschaft. Denn Jesaja spricht von einem Spross aus einem dürren Land, von einem Sprössling aus einem dürren Erdreich, von einem dürren Land. Und der Mann ist in der Wüste. Und die Erzählung von Jesaja und der Bericht von Jesaja zieht ihn an. Er möchte verstehen, aber er kann nicht durchdringen. Diese Jesaja-Rolle, die er gekauft hat, vielleicht auf dem Schwarzmarkt in Jerusalem, versteht er nicht. Und das war der Grund, weswegen ich die Antwort des Kämmerers ein bisschen emotionaler vorgelesen habe. Wie soll ich es verstehen? Ich muss es verstehen, unbedingt für mein Volk, für mein Geschlecht, aber ich kann es nicht verstehen, denn keiner erklärt es mir. Und ich muss zurück zu meiner Königin ohne eine gute Nachricht. Wir müssen bedenken, dass in der Zeit, als er diese Jesaja-Rolle in der Hand hielt, es gab keine Unterteilung in Kapitel. Und ich mag den Gedanken, dass er auch diese zwei Verse im Buch des Propheten Jesaja gelesen hat. Und ich möchte euch einladen, diese Verse gemeinsam mit mir zu lesen, im Jesaja Kapitel 56, ab Vers 3, steht Folgendes geschrieben. Und der Fremdling, der Ausländer, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich gewiss von seinem Volk ausschließen. Herr, was sagst du da? Der Fremdling, der Ausländer soll nicht sagen, dass der Herr ihn aus seinem Volk ausschließen wird. Ich habe das gerade in Jerusalem erlebt. Ich wollte zum Tempel, aber ich durfte nicht. Was sagst du daher? Von welchem Fremden sprichst du da? Denn nicht von mir, weil ich habe gerade diese schmerzhafte Erfahrung in Jerusalem gemacht. Und der Herr spricht weiter. Und der Verschnittene soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Und wir können verstehen, warum der Mann kaptiviert ist von dieser Schriftrolle. Weil alles, was da drinnen steht, hat mit ihm zu tun, mit seiner Existenz, mit seiner Kondition, mit seiner Erfahrung. Der Herr im Buch des Propheten Jesaja spricht von Fremden und Verschnittenen, von Eunuchen. Vers 4. Denn so spricht der Herr. Und wenn der Herr spricht, sollte man besser richtig gut zuhören. Den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir gefällt und an meinem Bund festhalten, denen will ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz, und jetzt kommt noch besser, und einen Namen geben. Einen Namen. Ich habe gedacht, der Name ist schon abgehackt. Ich habe gedacht, der Name ist schon weg. Ich habe den nun abgelegt, als ich mich entschied, als Eunuch, als verehrter Mann am König der Kandake zu leben. Ich habe gedacht, einen Namen werde ich nie wieder kriegen. Aber der Herr macht hier eine Verheißung. Einen Namen geben, der besser ist als Söhne und Töchter. Ich will ihnen einen ewigen Namen geben. der nicht ausgerottet werden soll. Und was wir heute hier in der Gemeinde Lahr über diesen Mann, über diesen namenlosen Mann sprechen, ist die lebendige Erfüllung dieser Verheißung Gottes, dass er sein Versprechen hält. Sein ewiger Name hat er. Der Mann liest und er kann es nicht verstehen. Bitte hilf mir, von wem spricht hier der Prophet? Von sich selbst, von einem anderen? Weil das passt alles so gut zu mir. Habt ihr diese Erfahrung auch gemacht? Dass ihr Geschichten in der Bibel lest und dann merkt ihr, diese Geschichte passt sehr gut zu mir gerade. Und in diesem Augenblick kommt Philippus. Und es ist gut, es ist so schön, dass es den Philippus gab. Und es ist so gut, dass auch heutzutage weitere Philippus gibt. Denn auch heute gibt es viele Menschen, die nicht verstehen, was sie lesen. Das merken wir beim Hope Channel sehr oft, anhand der Briefe, die die Menschen schreiben. Manchmal auch in den sozialen Medien oder wenn sie anrufen. Dass die Menschen nicht verstehen, was sie lesen. Auch heutzutage brauchen wir Philippusse, ganz viele, die den Menschen in die Wüste ihres Lebens nachlaufen und ihnen erklären, was sie nicht verstehen. Da kommt der Philippus und fragt ihn, verstehst du, was du liest? Und die Geschichte kommt eine wunderbare Wendung, nicht wahr? Philippus steigt ein und sie fangen an und sie sprechen von der Jesaja-Rolle ausgehend. Und sie landen so, wie wir immer landen sollten, wo? Beim Jesus, beim Messias. Wir wissen gar nicht, wie lange sie in dieser Kutsche waren, denn es war nicht Philippus, als die Wasserstelle kommt in der Wüste. Es war nicht Philippus derjenige, der sagte, oh, übrigens, by the way, kurze Pause, jetzt kommt eine Wasserstelle, wir schieben kurz die Thema, das Thema Taufe, weil wir wissen nicht, wann wieder eine Wasserstelle kommt. Es war nicht der Philippus, der das anspricht, es war der Äthiopier. Siehe, Wasser, spricht etwas dagegen? Dass ich getauft werde, er kannte sich richtig gut mit dem Thema. Natürlich spricht nichts dagegen. In der Wüste eine Wasserstelle. Und der Äthiopier wird getauft. Und die Geschichte endet mit Freude, nicht wahr? Ist euch das aufgefallen? Spielt keine Rolle mehr. Das sind noch 4000 Kilometer. Wissen wir nicht, wie viele. Spielt keine Rolle, dass ihr durch die Wüste gehen musst. So sagt der Bericht, es erfüllte ihn eine tiefe Freude. Und das ist die Wirkung, wenn Menschen Gott kennenlernen, wenn Menschen Gott treffen, dann entsteht Freude in ihren Herzen. Das ist eine Geschichte mit einem Happy End, würde man sagen. Ne? Mit einem wunderbaren, glücklichen Ende. Aber diese Geschichte hat auch eine traurige Note, nicht wahr? Und die Frage ist berechtigt, und die sollten wir auch stellen, warum hat der Äthiopier Gott nicht in Jerusalem gefunden? Ich meine, wo sonst, wenn nicht in Jerusalem? Wo würdest du nach Gott suchen, wenn nicht in seinem Tempel? Und diese Frage ist ganz einfach zu beantworten. Wenn wir einfach so vorblättern oder nach hinten blättern, werden wir einfach Themen wie die Steinigung des Stephanus lesen in Apostelgeschichte. Oder Verfolgung der Gemeinde in Jerusalem und so weiter. Und Konflikte und Parteien. In Jerusalem war kein Platz für Gott. Sie haben einen Tempel gebaut, damit Mensch und Gott sich treffen. Aber an diesem Tag war der Tempel in der Wüste, war nicht in Jerusalem. Denn der Tempel ist dort, wo Gott ist, nicht wahr? Und so wie im Alten Testament bei Yom Kippur die Erlösung, die Befreiung aus der Wüste kommt, kommt auch für diesen äthiopischen Kämmerer die Befreiung, die Erlösung aus der Wüste, nicht aus dem Tempel. Es war kein Platz für Gott in Jerusalem. Aber diese Geschichte, es ist eine schöne Geschichte, die von Gott handelt. Und auch hier in dieser Geschichte nehmen wir die Schönheit Gottes wahr. Denn Gott ist ein Gott des Einzelnen. Und ich bin mir sicher, dass Gott diesen Äthiopier schon in Addis Abeba in Äthiopien schon gesehen hat. Er kannte seine Gedanken, seine Fragen, seine Wünsche, seine Ängste, seine Sehnsüchte. Er hat ihn begleitet durch die Wüste nach Jerusalem. Er war in Jerusalem, als er diese Erfahrung des Ausgeschlossenseins erlebt hat, des Ausgegrenztseins erlebt hat. Und er war immer noch bei ihm in der Wüste, als Philippus ihn anspricht. Er kommt nach Jerusalem als ein Sympathisant des jüdischen Glaubens und kehrt zurück als ein bekehrter Kind Gottes, ein Christ. Und diese Geschichte sagt uns, dass Gott dem ehrlich Suchenden immer begegnet, ohne Ausnahme. Und ich betone, das Ehrliche, dem ehrlich Suchenden begegnet Gott immer. Gott läuft an der Seite von Philippus, dem Ausgegrenzten, in die Wüste nach. Und sie feiern ein Fest. Ich weiß nicht, ob du eher der Kämmerer bist, der noch auf der Suche ist, oder vielleicht ein Philippus, der Gott schon gefunden hat. Aber für beide diese Kategorien hat Gott eine Botschaft heute. Für die einen, wenn du ehrlich suchst, wird dich Gott finden. Und wenn du ein Philippus bist, wünsche ich dir ganz, ganz viele solche Erfahrungen, dass du vielen Menschen in die Wüste ihres Lebens nachläufst. Und ich würde sagen, das ist eine mindestens so schöne Erfahrung, wie die Erfahrung, von Gott gefunden zu werden, ist die Erfahrung, dazu beizutragen, dass jemand gefunden wird. Diese Erfahrung wünsche ich euch allen aus dem ganzen Herzen. Seid gesegnet im Namen Jesus Christus. Amen.